Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Samstag, den 14. Februar 2026. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuschriften und Anregungen, die ich nach wie vor erhalte auf meine Sondereinschaltungen aus Hawaii und aus San Francisco. Vor allem meine Ausführungen, meine Darlegungen zum Hauptquartier der Hippie-Kultur in der Altstadt von San Francisco sind auf Anklang im Wortsinn gestoßen. Und ich habe auch viele neue Informationen bekommen, unter anderem, dass man bei der Superband The Grateful Dead, Sie erinnern sich, ich stand vor dem Wohn- und Produktionshaus dieser sagenumrankten Truppe, dass man bei The Grateful Dead nicht nur den Meilenstein der Hippie-Bewegung und die Deadheads, diese Pilgerströme, diese Karawanen von Fans erwähnen sollte, sondern eben auch die musikalischen Pionierleistungen, The Grateful Dead, hochinnovativ, wie sie unterschiedliche Stile miteinander verschmolzen haben, vom Country über den Rock zum Folk hin zum Jazz, ja sogar zum modalen Jazz, dem modernen Jazz der 60er Jahre mit einem bekannten Namen, wenn wir schon am Fachsimpeln sind, John Coltrane. Und an der Spitze charismatischer Kopf, aber auch ein gemütvoller Conferencier, der unverwechselbare Jerry Garcia, der leider 1995 viel zu früh nach einem bewegten Leben, kann man sich vorstellen, gestorben ist. Also, Sie haben erkannt, auch in meiner Biografie hat die Hippie-Kultur ihre Sedimente abgelagert, ihre Gesteinsschichten deponiert. Und ich stehe dazu, diese Emanzipations-, diese Befreiungsbewegung der 60er Jahre hat eine gewisse Fernwirkung und große Faszination auch auf mich ausgeübt. Sie müssen sich vorstellen, 1982, wenn ich damals die Sendung gemacht hätte, dann würden Sie mich vermutlich nicht wiedererkennen, denn meine Haare ziemlich lockig, ziemlich dicht, die fielen mir bis weit über die Schulter und ich lebte diesen Hippie-Lifestyle ziemlich intensiv. Allerdings, ich darf das sagen, ich musste keine bewusstseinserweiternden Drogen zu mir nehmen, habe da immer etwas zurückgeschreckt und bin davon ausgegangen, dass meine Fantasie, mein Vorstellungsvermögen eigentlich reichen sollte für ein paar horizonterweiternde Trips, von denen man aber auch wieder leichterdings zurückkehren kann. Also, vielen herzlichen Dank für die Interaktionen. Wir werden dabei bleiben, eklektisch, vielseitig, nicht nur Geschichte im Sinne der Politik und des Krieges und der Verwerfungen, sondern eben auch die Kulturgeschichte ist hochinteressant. Und wenn wir bei der Kulturgeschichte sind, dann kann ich vielleicht noch auf einen Lesetipp hinweisen, auf ein Buch, ein absoluter Klassiker, in dem ich Jetlag-bedingt jetzt etwas herumstöbere. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Das ist ja ein Buch, das sich millionenfach verkauft hat vor etwas über 100 Jahren. Dem Autor Oswald Spengler in München ist ein absolut genialer Titel gelungen. Dies zu einem Zeitpunkt, als sich das Gefühl des Untergangs vor allem auch in Deutschland ausbreitete nach dem Verlust des Ersten Weltkrieges. Dabei ist sein Buch viel, viel differenzierter, als der Titel möglicherweise erahnen lässt. Der Kulturpessimismus, soweit ich das beurteilen kann, ist da schon zu spüren. Aber, und das ist das Interessante an Oswald Spengler, er hat im Grunde eine frühe Streitschrift gegen die eurozentrische Sicht auf die Welt gebracht. Er hat gesagt, hören wir doch einmal auf, die ganze Geschichte, die Vorgeschichte sozusagen als Vorstufe, als primitive Embryonalstufe unserer heutigen großartigen Entwicklung in Europa zu betrachten. Wir müssen die Kulturen aus ihrem Eigenleben, aus ihrem Eigenwert heraus verstehen. Und er hat mit diesem, man könnte sagen, relativistischen Ansatz, mit diesem um Verstehen bemühten Ansatz, damals natürlich eine kritische Note gesetzt gegen den Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts. Und es ist sehr interessant, übrigens auch sprachlich hochvirtuos zu lesen. Ich bin auf ihn gekommen, weil ich in den letzten Wochen mich ja intensiv mit Egon Friedell auseinandergesetzt habe, dem Wiener Universalgenie, Schauspieler, Theatermann, aber eben auch viel gelesener Autor, der sich sehr stark auf Oswald Spengler bezog. Und Spengler hat viele Merksätze, greifbare Zitate in seinem Buch. Eines, wenn ich das noch richtig zusammenbringe: Ein guter Menschenkenner weiß, dass kein Standpunkt absolut richtig oder absolut falsch sein kann. Also hütet euch vor den leichtfertigen Moralismen, wie sie heute gang und gäbe sind. Oswald Spengler, Jerry Garcia, The Grateful Dead und der Untergang des Abendlandes. Das wäre dann also die kulturelle Einstiegs-Fango-Packung hier etwas zur Morgenstimulation in der Sendung. In München, wenn wir schon bei der schönen Stadt, der Hauptstadt von Bayern sind, muss man erwähnen, Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ich habe mir das angeschaut, die verschiedenen hochkarätigen Reden und Seminare, das wird ja nonstop übertragen im Bayerischen Rundfunk. Und man hat den Eindruck, es beschleicht einen das Gefühl, dass diese Diskurse, diese Vortragsarien und Auftritte von erlauchter Geringfügigkeit seien. Dass also das, was da verbal, auch verbal akrobatisch vorgetragen wird, möglicherweise nicht die Bedeutung hat, die man sich erhofft oder von denen da die verschiedenen Sprecher und Redner ausgehen. Ich hatte den Eindruck, dass da ziemlich viel Warmluft, auch Selbsttäuschung absolviert wird. Und das, was da besprochen wird an dieser Münchner Sicherheitskonferenz, hat eben nicht die Relevanz, die man diesem Stell-dich-ein der Politiker gibt. Ich hatte phasenweise das Gefühl, hier findet so eine Art Selbstgespräch unter den in den Seilen hängenden Eliten der Europäischen Union statt. Da waren alle die üblichen Verdächtigen, Ursula von der Leyen, natürlich der deutsche Kanzler Friedrich Merz, Emmanuel Macron wurde am Abend noch eingeflogen. Wir haben die Frau Strack-Zimmermann von der FDP gesehen, die ganz erbitterte Falkenfraktion und Kriegsfraktion jetzt in den aktuellen Konfliktumfeldern. Und die Rhetorik war auf Konflikt gebürstet, auf Konfrontation. Und man hat sehr viel über Aufrüstung gehört, über militärische Macht, über Machtfantasien, über Großmachtfantasien, geopolitische Machtfantasien für die Europäische Union und sehr wenig über den Frieden, über Friedensdiplomatie. Und das Ganze hat einen durchaus surrealen Charakter, denn gleichzeitig finden ja statt, und das wurde sogar am Rande noch erwähnt, eben Gespräche, intensive Gespräche zwischen Washington und Moskau, auch Kiew, da tastet man sich an einen Frieden heran, an einen Frieden, der natürlich die russischen Interessen berücksichtigen muss. Da ist schon längst von Gebietsabtretungen die Rede. Und wenn ich dann sehe, dass ein französischer Präsident Macron einen Vortrag hält, in dem er Gebietsabtretungen für ausgeschlossen erklärt, nun gut, er weiß vielleicht Dinge, möglicherweise, sicherlich weiß er Dinge, die ich nicht weiß, aber trotzdem beschleicht einen da das Gefühl, dass auch dieser französische Präsident sich nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge wie die Wirklichkeit befindet. Zuerst hat gesprochen Friedrich Merz mit einer trotzigen Rede. Man könnte es eine Brandmauerrede nennen. Der überzeugte Transatlantiker hat da plötzlich, wie man es von ihm gewohnt ist, in einer ziemlich schwindelerregenden Spitzkehre diese transatlantischen Brücken wieder abgerissen und gesagt, ja, also auf Amerika können wir uns nicht verlassen. Wir müssen da selber eine Macht sein. Also eben diese Machtfantasien, da läuft es einem als Schweizer immer ein bisschen kalt den Rücken hinunter, wenn da die EU-Politiker, auch die deutschen Politiker plötzlich in diesem strammen Kasernenton fast schon daherreden. Man tröstet sich dann jeweils an der Vorstellung, dass ja diesen martialischen und markigen Worten vermutlich eben keine Taten folgen werden. Und das ist möglicherweise auch gut so, denn wenn da alles umgesetzt würde, was da an kriegerischen Fantasien durch die Hirne geistert, dann wäre das möglicherweise keine so gute Nachricht für die europäische Zivilbevölkerung, die im Grunde genommen von der Politik in Ruhe gelassen werden möchte und sich fragt, was ist eigentlich mit dieser EU los? Warum steigert ihr euch jetzt da in diesen geopolitischen Krieg hinein, in diese Größenfantasien, wo doch die wirtschaftlichen Probleme, die Migrationsprobleme, die Ausbildungsprobleme, die Infrastrukturprobleme, die Rentenprobleme so drückend sind, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass die Politiker gar keine Zeit haben, sich da sozusagen zu verlustieren auf den internationalen Konfliktfeldern, auf denen sie ja sowieso nichts zu bestellen haben. Aber eben Friedrich Merz mit einer Rede beherzter, brandmauerischer Art, könnte man sagen, hat gesagt, jawohl, die Kulturkämpfe des Donald Trump sind nicht unsere, also Abgrenzung da. Man kann sich vorstellen, dass auch Donald Trump nicht jeden Kampf und jeden Krampf sich zu eigen macht, der da in Deutschland gerade tobt. Aber für mich diese eben Grenzziehungen, diese Grabenaushebungen, diese Distanz- und Abstandnahmen, die wirkten merkwürdig an so einer Konferenz, auch viel zu kleinkariert, fast schon angesichts der Situation. Man hätte doch erwartet, dass ein Kanzler Deutschlands sein Land positioniert in dieser Geopolitik und sagt, was sind wir? Sind wir ein Friedensbringer? Sind wir eine Gesprächsplattform? Sind wir ein Vermittler, ein Brückenbauer? Aber nein, man geht eher in die Richtung, wir wollen auch jemand sein, wir wollen auch eine Rolle spielen auf dieser geopolitischen Bühne, auf diesem Minenfeld der Geopolitik. Also Friedrich Merz, eher trotzig, Absagen an die USA, viel Kritik und Distanz zum amerikanischen Präsidenten. Wem das etwas nützt, ich weiß es nicht. Das ist natürlich sehr stark, eben dieser moralistische Ansatz, dieser moralisch sich da in die Führungsposition bringen wollende Denkansatz, der da zum Tragen gekommen ist, trotzig, etwas bärbeißig, der Auftritt des deutschen Kanzlers. Dann am Abend Emmanuel Macron, der sich als Cheerleader und Bänkelsänger der Europäischen Union betätigte, ein sehr optimistisches Bild zeichnete, bei dem man sich auch fragte, auf welchem Planeten lebt er eigentlich, wenn man sieht, Frankreich, die Wirtschaft, große Probleme, auch seine Partei, seine ganze Bewegung, schwierig, den Eliten, die sich da jetzt so optimistisch Mut zufächeln, denen laufen ja in Scharen die Wähler davon. Ungeachtet all dessen, Emmanuel Macron betont, wir sind besser, wir machen uns schlecht, wir sollten uns besser machen. Wir haben so viel in unserer Hand, die Europäer mit ihrer Forschung, mit den Möglichkeiten, mit der Technik, die da ist, mit den Universitäten. Und auch er dann benutzt sozusagen die Gunst der Stunde, die Gunst des Krieges, um eben die Europäische Union hier noch stärker zusammenzuschweißen. Er hat vor einigen Tagen ein Interview gegeben, unter anderem im Tagesanzeiger, also in der Süddeutschen Zeitung, und da hat er herausgestrichen, dass man eben jetzt gemeinsam Schulden machen muss. Das ist ja am Schluss die Pointe des Ganzen. Das hat er jetzt in München eher etwas in den Hintergrund gestellt, weil er gewusst hat, dass das nicht so gut ankommt in Deutschland, weil dort können sie immer noch rechnen. Möglicherweise in anderen Regionen der Europäischen Union ist der Griff zum Taschenrechner nicht so schnell da wie in Deutschland, weil die Deutschen wissen natürlich, wir müssen das Ganze bezahlen, was da der französische Präsident so wunderbar eloquent vor den Leuten da ausfällt. gestaltet, diese schönen Wolkengebirge und diese riesigen Traumlandschaften, die da politisch beschworen werden. Aber sicherlich das definitive Plädoyer. Die Journalisten waren natürlich begeistert, der Bayerische Rundfunk schwerst beeindruckt von dieser visionären Rede des französischen Präsidenten. Alle Skeptiker dürften sich gefragt haben, ja, wer soll das eigentlich bezahlen? Und was steht denn eigentlich hinter diesen Machtfantasien? Da steht ja eigentlich gar nichts dahinter. Und interessanterweise hat ja dann Macron auch zugeben müssen, als ihn ein ukrainischer Tagungsteilnehmer fragte, ja, bringt ihr denn jetzt auch Truppen in die Ukraine oder sind das einfach nur schöne Worte? Darauf musste Macron schon ein Rückzugsgefecht antreten. Zum Glück, kann ich nur sagen, zum Glück. Und hat gesagt, nein, wir können keine Truppen schicken jetzt, weil das wäre eine Eskalation des Krieges. Er hat auch angekündigt, dass er jetzt wieder Kanäle aufbaut zum russischen Präsidenten, sonst sehr konfrontativ. Russland natürlich auf der Anklagebank. Russland, das sind die Kriegsverbrecher, das sind die namenlosen Verbrechen, die Ukraine faktisch im Begriff, den Krieg zu gewinnen. Die Russen hätten alles verloren. Das ist ungefähr die Sicht des französischen Präsidenten, die er da eben sehr zukunftsbejahend und wie man es von ihm kennt, mit schauspielerischer Brillanz darlegte, diesmal ohne Sonnenbrille im Unterschied zum World Economic Forum. Was mir auch aufgefallen ist, sowohl bei Merz wie auch bei Macron, beide plädieren ganz klar für Meinungszensur und Einschränkung der Redefreiheit. Also das ist für mich hier sehr auffallend jetzt aus schweizerischer Perspektive, wie beide, und das sind ja immer noch die wichtigsten Staaten der Europäischen Union, die größten, die eigentlichen Paradestaaten der Europäischen Union, die allerdings innerhalb der EU einen ziemlichen wirtschaftlichen Niedergang hingelegt haben jetzt in den letzten 10 Jahren. Also sieht nicht so schön aus, also da glänzt rhetorisch mehr, als was dann tatsächlich in der Wirtschaft hinten rauskommt. Aber beide, diese mächtigen, einflussreichen Politiker in Europa sind auf dem Kreuzzug gegen die sogenannte Desinformation. Also Desinformation, das ist einfach alles, meine Damen und Herren, was nicht den offiziellen Informationen entspricht, den erwünschten und erlaubten Wahrheiten. Jeder, der da dagegen argumentiert, ist schon ein Desinformant, ist schon ein heimlicher Verräter, ist schon ein möglicher Unterstützer, eine fünfte Kolonne. Diese Rhetorik wurde da also in München sehr unangenehm nach vorne gebracht und mit einer Selbstverständlichkeit, dass es einem fast ein bisschen geschüttelt hat, vor allem auch beim französischen Präsidenten, der gesagt hat, ja, wir können uns ja hier nicht angreifen lassen von diesen Desinformationen, von diesen Falschinformationen, die er da als eine Art militärischen Angriff darstellt. Da müssen wir uns natürlich wehren, da muss natürlich auch verboten werden und so weiter. Und das zeigt Ihnen natürlich, dass hier die Panik viel größer ist als das Selbstvertrauen, das so demonstrativ zur Schau gestellt wird. Wenn du anfangen musst, Desinformation angebliche nur schon zu benennen, beziehungsweise dann auch noch bekämpfen zu wollen, dann pfeifst du aus dem letzten Loch. Wenn du anfängst, falsche Meinungen zu bekämpfen, weil du nicht mehr Vertrauen hast in die Überlegenheit deines eigenen Arguments, dann hast du längst verloren, aber es ist natürlich sehr unangenehm. Und wir sehen eine EU, die tatsächlich im Stress ist. Darum verhängt sie auch Sanktionen wie gegen den Schweizer Jacques Beau. Das ist die Europäische Union von heute. Das sind die autokratischen Strukturen, die sich da einfach reinziehen. Das sind Autokraten, die auf Samtpfoten daherkommen. Das sind Versuche eines stillen Staatsstreichs, denn die freie Meinungsäußerung ist das absolute Rückgrat der Demokratie. Und wer die freie Meinungsäußerung im Rahmen des Strafgesetzes, das heißt Verleumdung ist nicht gedeckt, aber alles andere und eben auch die intensive, entschlossene Debatte, die muss geschützt werden durch den Staat. Aber wenn der Staat sich hinstellt und sagt, wir sind die Gralshüter der Information, wir sind die Gralshüter der Wahrheit und alles andere ist Desinformation, ja, dann sind das Despoten, dann hat das mit Demokratie herzlich wenig zu tun, dann sind das sozusagen kleine Diktatoren in Nadelstreifenanzügen. Ich muss das in dieser Drastik ausdrücken als Schweizer, weil das etwas sehr, sehr Wichtiges und Entscheidendes ist. Und der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hatte 100% recht, als er genau vor einem Jahr an gleicher Stelle vor diesen Tendenzen gewarnt hat, die jetzt, so hat man den Eindruck, sogar noch verstärkt werden. Da sattelt man noch einen drauf, da wird noch ein Bricke nachgelegt. Also die Zensoren sind da. Digital Services Act wurde abgefeiert, das ist der Versuch der Internetzensur. Man geht natürlich auf Elon Musk los, der wird ja verteufelt, dass auf Teufel komm raus gewissermaßen. Wird er da diffamiert und diabolisiert, mit dem Ziel natürlich, seine Plattform X meinungsmäßig zu kastrieren und immer mehr zu beschneiden. Das geht gegen die freie Rede, meine Damen und Herren, was da in der Europäischen Union passiert. Und als Schweizer kann ich nur sagen, während den Anfängen aufpassen, das sind gefährliche Entwicklungen. Natürlich würde man mich jetzt, wenn ich da an einem Panel teilnehmen würde, was natürlich völlig ausgeschlossen ist in der aktuellen Meinungseinfalt, die dort zelebriert wird, dann würde man mich anschauen wie einen Außerirdischen, der da sozusagen aus einer fremdartigen Galaxie zwischengelandet ist, per Anhalter durchs Universum und dann irgendwie die falsche Abzweigung erwischt. Dermaßen einig ist man sich da und auch die Journalisten beschwören diesen Zensurgottesdienst, diese mutwillige Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit. Dies meine ersten Eindrücke von der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir sind gespannt, was jetzt Marco Rubio heute Samstag bringen wird. Am 9 Uhr morgens wird sein Auftritt erwartet. Das wird sicherlich interessant. Die Kommentatoren haben in Aussicht gestellt, ja, er werde dann sicherlich viel anständiger sein als die aggressive Rede von J.D. Vance. Aggressiv habe ich die gar nicht empfunden, einfach ehrlich. Und jetzt sagen sie, ja, Marco Rubio sei ein Freund von Europa, weil sie hoffen, dass er sich eben freundlicher und weniger kritisch ausdrückt. Da muss ich Ihnen sagen, ein guter Freund ist einer, der einen auch kritisiert. Und wenn man hier wieder die Leute beim Wort nimmt, ist ja auch interessant, dann gehen sie offenbar davon aus, dass einer, der Kritik übt, auch konstruktiv und es gut meint, aber eben deshalb kritisiert, das kann kein Freund mehr sein. Auch daran können Sie ablesen, diese EU, diese Exponenten, dieser Journalismus ist absolut in einer Freund-Feind-Logik drin. Die stecken knöcheltief, ja, die stecken schultertief in der Kriegslogik, in der Kriegspropaganda. Die sind gar nicht mehr in der Lage, außerhalb von ihrem Paradigma zu denken. Ich habe das jetzt hier am Morgen etwas kälteduschenartig, ziemlich ungeschminkt dargestellt. Bitte widersprechen Sie mir, wenn ich etwas zu drastisch ausgedrückt hätte, oder widersprechen Sie mir, wenn ich es noch zu wenig drastisch ausgedrückt hätte. Jetzt aber die neue Ausgabe der Weltwoche, unsere Deutschland-Ausgabe in digitaler Form, ein wunderschönes Titelbild, fast etwas erinnernd an Kaspar David Friedrich und die Dame, die da aufs Brandenburger Tor schaut, aus ihrem einsamen Arbeitszimmer, die haben Sie natürlich längst erkannt. Merkels langer Abschied, die Kanzlerin und ihre CDU, Geschichte einer komplizierten Beziehung vor dem Parteitag der CDU, an dem ja die Kanzlerin, möglicherweise selbst Einladung, teilnehmen wird. Was hat es damit auf sich? Was steckt dahinter? Alexander Wendt mit der Recherche und den neuesten Nachrichten zum diffizilen, zum fragilen Innenleben dieser CDU. Woke ist vorbei, die Rückkehr der Kostenwahrheit. Felix E. Müller, ein renommierter, ein sehr erfolgreicher und bekannter Schweizer Journalist, mehrfacher Chefredaktor, war bei der Weltwoche in Top-Positionen, hat dann sehr erfolgreich die NZZ am Sonntag geführt. Woke ist vorbei, Rückkehr der Kostenwahrheit. Frauen gefährden die Demokratie zur weiblichen Feinmotorik der Macht. Das ist auch etwas, was Sie in deutschen Zeitungen so nie lesen können. Daniela Niederberger mit einer wunderbar aufrüttelnden und sehr wahren Geschichte zu einem Thema, das uns natürlich alle bewegt. Alberto Venzago, der Schweizer Starfotograf, die ewige Sehnsucht nach der Südsee. Der Mensch lebt ja nicht nur von der Münchner Sicherheitskonferenz allein. Südsee etwas ins Traumwandlerische abdriften, auch wunderbar. Und Karen Mioska, eine Moderatorin, kommt sich abhanden aus Anlass des letzten Sonntags mit dem ziemlich verhaltensauffälligen Verhörinterview, das sie da geführt hat mit dem AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, Philipp Gut, mit seinen Erläuterungen und Einschätzungen zur Lage. Das, meine Damen und Herren, von Jerry Garcia, The Grateful Dead, über Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, Münchner Sicherheitskonferenz, Merkels langer Abschied, Träume aus der Südsee. Sagen Sie mir, auf welchem anderen Medienkanal haben Sie diese geballte Vielfalt der Themen und dann auch noch diese fundierte gute Laune, die aber eben auch zustande kommt ohne Verzuckerung und Honigtopf-Syndrom, gewissermaßen Schönfärberei der Realitäten. Das ist unser Geschäftsmodell hier, beziehungsweise das ist unser publizistisches Credo. Und in der Schweiz ist es ja noch nicht verboten, mit Journalismus auch noch Geld zu verdienen. Also wir müssen ja auch Löhne bezahlen und so weiter. Deshalb abonnieren Sie auch die Weltwoche. Das freut mich natürlich. Und abonnieren Sie diesen Kanal, sagen Sie es weiter, bringen Sie uns noch mehr Publikum ins Haus und schon bald werden wir dann wieder Vorträge live in Deutschland auch starten können. Ich freue mich, sobald die Zeit da ist, sind wir wieder auf der Piste für Sie da. Jetzt aber fürs Erste alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.